HR Info. Wissenswert.
Keine Tierart steht uns Menschen so nahe wie die Schimpansen und die Bonobos. Aber auch andere Affen, wie zum Beispiel die Paviane, sind in jedem Zoo ein Magnet für die Besucher. Wie in einem Spiegel, zumindest wie in einem Zerrspiegel, nimmt man im Verhalten der Affen das eigene Verhalten wahr. Ein Erkenne-dich-selbst nach Art der Biologen. Eine Professorin aus Göttingen geht einen Schritt weiter. Sie erforscht zurzeit im Freiland eine Affengruppe, und zwar unter anderem mit modernsten technischen und genetischen Methoden. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.
Wie man arbeitet im Feld, das hängt auch immer sehr stark von der Affenart ab und vom, sagen wir mal, Entwicklungsstand des Projektes. Und was wir jetzt im Senegal gemacht haben, ist ein Projekt ganz neu aufzubauen, von null an.
Professor Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Vor rund 4 Jahren war das.
Das heißt, also, wir haben erstmal die Gegend erkundet und geguckt, wo sind viele Paviane. Und jetzt könnte man sagen, ja, Mai, noch ein Pavian-Projekt, es gibt auch schon so viele und wissen wir nicht schon alles. Aber tatsächlich ist es so, dass die Art, die im Senegal ist, überhaupt nicht erforscht worden ist. Ja, und dann fängt man erstmal damit an, die Tiere an sich zu gewöhnen.
Soll heißen, man vermeidet alles, was die Paviane erschrecken könnte. Diese Guinea-Paviane, so lautet ihr korrekter Artname. Man versucht, ihren täglichen Wanderungen von den Schlafbäumen zu den Futterplätzen zu folgen. Man nähert sich ihnen also allmählich immer stärker, so lange, bis sie die Scheu vor den zuvor unbekannten Beobachtern verloren haben. Bis sie also nicht mehr weglaufen vor den Menschen. Das kann Jahre dauern.
Und das Tolle bei den Guinea-Pavianen ist, dass wir eben so wenig wissen und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist Neuland. Ja, es gibt einfach niemand, der so einen Grad der Kenntnis bis jetzt hatte wie wir. Man läuft da rum und man kommt sich wirklich vor wie ein Entdecker und das ist unheimlich beflügelnd. Also das ist ja nicht einfach, so Feldforschung zu machen. Es ist unfassbar heiß in Senegal. Tagsüber geht es hoch in die 40er, in die hohen 40er. Das ist man abends schon froh, wenn es mal auf 38 Grad abkühlt. Ja, es ist staubig. Ja, das, man nimmt Entbehrungen auf sich, ja. Aber gleichzeitig ist dann eben diese Belohnung da, dass man eben was rausfindet, wirklich, was noch keiner wusste bis jetzt.
Gewisse Kenntnisse über das Verhalten der Guinea-Paviane hatte natürlich auch die Göttinger Primatenforscherin Julia Fischer schon, als sie ihre Forschungsstation einrichtete im westafrikanischen Staat Senegal bei einer Rangerstation im Nationalpark Niokolo-Koba. Sie wusste beispielsweise, dass die Paviane morgens von ihren Schlafbäumen herabsteigen und sich auf die Suche nach Futter machen und dass sie abends wieder auf einen Schlafbaum klettern. Nur hoch oben im Geäst sind Affen nachts vor Raubtieren sicher. Julia Fischer wusste außerdem, dass die Guinea-Paviane in festen Gruppen leben. Aus früheren Forschungsprojekten war zudem Folgendes bekannt. Die in Afrika weiter südlich vorkommenden Steppenpaviane leben in Gruppen, die aus mehreren Männchen und mehreren Weibchen bestehen. Die im nördlichen Afrika lebenden Gruppen von Mantelpavianen bestehen hingegen in der Regel nur aus einem einzigen Männchen, das mehrere Weibchen um sich schart.
Das heißt, es sind Harems, die Männchen haben Weibchen, auf die sie auch sehr gut aufpassen und die sie immer wieder zurückholen, wenn sie weglaufen und so weiter. Also die sind da ganz streng mit ihren Weibchen, was die Savannenpaviane nicht so sind.
Annika Patzelt. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die senegalesischen Guinea-Paviane. Und sie war im Jahr 2007 gewissermaßen die Frau der ersten Stunde. Denn sie hat die Feldstation im Niokolo-Koba-Nationalpark federführend aufgebaut. Dazu gehörte auch, eine der Paviangruppen auszudeuten, deren Verhalten künftig genau analysiert werden soll.
Wir gehen halt morgens raus und finden die Paviane dann in ihren Schlafplätzen und müssen eben auch aufpassen, dass wir rechtzeitig da sind, weil wir sind in der Trockenzeit immer da für die Studie, weil in der Regenzeit das sehr, sehr schwierig ist, denen zu folgen, weil das Habitat sehr dicht ist, das Gras sehr hoch und so weiter. Und in der Trockenzeit gibt es halt wenig Futter, das heißt, sie müssen morgen früh los, um weite Wege hinter sich zu bringen, um eben an Futter zu kommen.
Die Guinea-Paviane sind Allesfresser, so wie unser eine und wie unsere frühen Vorfahren vor 2 oder 3 Millionen Jahren. Unsere Vorfahren haben übrigens damals auch noch des Nachts in der Nähe von Flüssen auf Schlafbäumen geruht und sie sind tagsüber aus diesen sogenannten Galeriewäldern ins angrenzende Grasland gezogen, um Nahrung zu suchen. In dieser Beziehung ist der Unterschied zwischen unseren frühen Vorfahren und den heute lebenden Pavianen gar nicht so groß. Annika Patzelt.
Die fressen mehr oder weniger alles. Also normalerweise fressen sie halt Blätter, Früchte. Manchmal fressen sie auch kleine Antilopen. Gerade in der Trockenzeit sehen wir das jetzt eben öfter. Oder auch Geckos oder alles Mögliche.
Ob die Guinea-Paviane auch in der Gruppe gewissermaßen auf Jagd gehen, das ist derzeit noch unklar. Aber einen ersten Beleg dafür gibt es immerhin.
Mein Kollege hat letztes Mal beobachtet, dass sie wirklich auf eine Antilope raufgesprungen sind. Die haben sie aber dann nicht getötet, die war zu groß. Meistens sind es dann halt eher die kleineren, die Jungtiere oder die kleineren Antilopen, die es dort gibt. Und Vögel fressen zum Beispiel auch, also alles Mögliche. Normalerweise eher Blätter und Früchte, aber dann gerade in der Trockenzeit, wenn halt wenig Nahrung da ist und sie irgendwie einen hohen Energiebedarf haben, weil sie auch sehr viel laufen in der Trockenzeit gerade, dann fressen sie alles, was ihnen so zwischen die Finger kommt sozusagen.
Was so ein bisschen befremdlich war schon in den ersten Wochen, war, dass die Gruppe unterschiedlich groß war. Und dann irgendwann haben wir gesehen, es gibt noch eine Nachbargruppe, naja, vielleicht tauschen die Schlafplätze. Und dann haben wir aber gesehen, dass einen Tag dasselbe Weibchen, die hat man gut erkannt, weil die so einen abgeschnittenen Schwanz hatte, einmal in der einen Gruppe war und dann in der anderen Gruppe. Und da wusste man schon, hier ist irgendwie alles anders. Hier stimmt was nicht, ja.
Julia Fischer. Das Gemeinschaftsleben der Guinea-Paviane weicht demnach erheblich von dem der anderen Pavianarten ab.
Das heißt, wir wussten eigentlich nie, wem wir gerade hinterherlaufen. Und das hat diesen ganzen Prozess, die an uns zu gewöhnen, unheimlich langwierig gemacht.
3 Jahre hat das gedauert. Aber dann stand fest, die Guinea-Paviane leben zwar in Gruppen von etwa 20 Tieren, darunter 3 oder 4 oder auch mal 5 Männchen. Aber anders als erwartet sind diese Gruppen weitaus weniger stabil als bei den anderen Pavianarten. Warum das so ist, weiß bisher niemand.
Man hat gewissermaßen so Untergruppen von 2, 3 Männchen mit ein paar Weibchen, die meistens, aber nicht immer mit diesen Männchen zusammen sind. Die nennen wir Parties, diese Gruppen. Und diese Partys können sich dann mit anderen Partys zusammentun, wobei es auch gewisse Präferenzen gibt, also dass sie sich meistens die Gruppe 2 mit der Gruppe 4 zusammentut, manchmal aber auch mit der Gruppe 9. Und die können dann gewissermaßen noch höhere Aggregate bilden. Also wenn es besonders viel zu essen gibt in der Regenzeit, dann hat man plötzlich diese Riesentruppen mit 300 Tieren oder so.
Ja, ich untersuche jetzt einmal das Verhalten der Männchen. Also ich habe immer ein Männchen, dem ich eine Stunde versuche zu folgen und eben alle Interaktionen aufschreibe. Das heißt, positive wie zum Beispiel Körperkontakt oder Fellpflege oder eben Aggression. Da habe ich insgesamt 14 Männchen, mit denen ich das mache, um halt nachher herauszufinden, wie die soziale Struktur ist.
Das Ergebnis dieser Beobachtungen sind detaillierte Verhaltensprotokolle und die sind das Ergebnis einer wahrhaft anstrengenden Tätigkeit. Ab 10 oder 11 Uhr vormittags nämlich steigt das Thermometer im Senegal bis jenseits der 45 Grad. Das aber scheint nur die Menschen zu belasten. Die Affen sind auch dann noch ziemlich mobil. Sie laufen morgens eilig los. Ihre Verfolger müssen ihnen über Stock und Stein folgen. Durch Gebüsch und hohes Gras, 6 Stunden lang oder länger. Und dabei müssen sie in einem tragbaren Computer auch noch notieren, was in der Gruppe so alles passiert. Um den Überblick nicht zu verlieren, konzentriert sich Annika Patzelt stundenweise auf ein einziges Tier, auf ihr sogenanntes Fokustier.
Da laufe ich eben meinem Fokustier hinterher und dann gebe ich einfach ein, was es die ganze Zeit macht, damit ich dann nachher genau den zeitlichen Verlauf habe, wann was wie passiert ist und wie lange Interaktionen gedauert haben, mit wem sie waren und so weiter, ja. Und bei den Guinea-Pavianen ist es eben so, dass die sehr viel positiver miteinander umgehen als andere Paviane, was eben eine Besonderheit ist. Und da wird eben oft vermutet, wenn verschiedene Individuen zum Beispiel kooperieren oder gegenseitige Fellpflege betreiben, dass das auf Verwandtschaft basieren könnte. Deswegen mache ich in meiner Doktorarbeit dann auch noch genetische Analysen. Wir haben Proben von den Affen und werden dann eben untersuchen, ob die Männchen in einer kleinen Subgruppe eben mehr miteinander verwandt sind als mit anderen kleineren Untergruppen dieser Community. Und wir erwarten da eben, dass die ja vielleicht Brüder oder Cousins oder so sind, also dass das schon dadurch erklärt werden kann, dass die eben so positiv miteinander interagieren und kooperieren.
Um sich das Notieren der beobachteten Verhaltensweisen etwas zu erleichtern, haben die Göttinger Primatenforscher eine Liste aller bei den Affen üblichen Verhaltensweisen erstellt.
Und da klickt man einfach an, ja? Jetzt frisst er, jetzt läuft er, jetzt setzt er sich hin, jetzt groomt er und dann kann man eintragen, mit wem groomt er, also so Fellpflege, ja. Jetzt grüßen, wen grüßt er, von wem wird er begrüßt, wie viele Tiere sind in der Nähe, etc. Also man protokolliert kontinuierlich tatsächlich Körperkontakte, Fellpflege, Aggressionsverhalten, gegen wen geht das Und das setzt man dann zusammen mit diesen räumlichen Informationen und dann irgendwann auch mit der genetischen Information. Das heißt, wir haben ja zum Teil, weil wir die gefangen haben, eben um diese Radiosender anzubringen, aber auch durch Kotproben können wir die Genetik machen und können auch gucken, wer ist mit wem verwandt.
Schon die Schimpansenforscherin Jane Goodall hatte in den 60er Jahren solche Verhaltensprotokolle erstellt. Ergänzt wird diese klassische Vorgehensweise der Verhaltensbiologen heute aber durch die Analyse von Erbanlagen, um zu klären, welches Tier ist mit wem und wie eng verwandt. Dafür muss man den Affen gar nicht einmal allzu nah auf den Pelz rücken, erläutert Julia Fischer mit deutlichen Worten.
Wir sagen immer, Affenscheiße ist das Gold der Affenforscher. Ja? Also man kann da unglaublich viel rausziehen, eben nicht nur Verwandtschaft, sondern auch zum Beispiel Stress. Levels, ja, man kann die Stoffwechselprodukte von Stresshormonen analysieren. Man kann feststellen, eben ob ein Weibchen einen Eisprung hat oder nicht, ob es schwanger ist. Wir können bei Männchen oder auch bei Weibchen Testosteron, also das Männlichkeitshormon, sage ich mal, nachweisen, etc. Also man kann einfach in der Kombination mit verschiedenen Methoden inzwischen unheimlich viel über die Mechanismen verstehen, was früher einfach nicht möglich war.
Wer hat den meisten Stress in der Affenhorde? Steigt der Stress, wenn sich mehrere Gruppen zusammenschließen? Solche Fragen wird man in einigen Jahren wohl für die Guinea-Paviane beantworten können. Die erwähnten Radiosender sind übrigens deshalb an einigen der Affen befestigt worden, weil sie mal hier, mal dort die Nacht auf einem Baum verbringen. Mit Ortungsausrüstung kann man sie daher morgens leichter finden. Inzwischen können sich die Forscherinnen und Forscher den Guinea-Pavianen auf 5 bis 10 Meter nähern, ohne dass die Affen Notiz von ihnen nehmen. Oder ohne sich anmerken zu lassen, dass sie Notiz von ihnen nehmen. Zumindest meistens, Annika Patzelt.
Man muss halt schon sehr aufpassen. Es gibt schon einige, die manchmal aggressiv werden können. Also wir hatten das jetzt noch nicht, dass die uns angegriffen haben oder so. Sie drohen einen dann eben nur an. Das heißt nur, also es ist schon beeindruckend, wenn halt die Männchen auf einen zugelaufen kommen und dann wirklich nur ganz kurz vorher abbremsen. Also die machen dann ihr Drohgesicht und geben teilweise dann auch Laute ab. Und das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Man muss dann eben aufpassen, dass man, wenn man weiß zum Beispiel, dass dieses oder jenes Weibchen zu einem bestimmten Männchen gehört, dann muss man aufpassen, dass man da nicht zu nah rankommt. Aber eigentlich im Grunde genommen, wenn man sich richtig verhält, dann sind sie eigentlich relativ friedlich so.
Die ersten großen Studien an freilebenden Affen fanden in den 1960er Jahren statt. Jane Goodall beobachtete Schimpansen, Dianfossi Gorillas und Birutegaldicas Orang-Utans. Hintergrund bei allen drei Forscherinnen war, sie wollten vom Verhalten dieser drei großen Menschenaffen zurückschließen auf das Verhalten der frühen Vorfahren des Menschen. Sie wollten die Affen verstehen, um etwas über den Menschen zu lernen. Das ist zumindest am Rande auch ein Motiv für die Pavianforschung im Senegal. Und manchmal kommt einem der Zufall zu Hilfe. Auch davon kann Julia Fischer einiges erzählen. In Rocamadour im südlichen Zentralfrankreich gibt es eine Art Safari-Park, ausschließlich für Affen und natürlich für die Menschen als Besucher. Ein Rundweg führt mitten durch ein 20 Hektar großes Waldgebiet. In ihm leben rund 130 Berberaffen in 3 voneinander getrennten Bereichen, im Sommer wie im Winter. Berberaffen sind nämlich recht robuste Tiere, sie sind gleichsam winterfest. Auch bei Frost werden sie nicht krank, denn ihre Heimat ist das Atlasgebirge, also die kühlere Region von Marokko und von Algerien. In Rocamadour dürfen die Affen mit einer speziellen Popcorn-Zubereitung gefüttert werden. Viele der Tiere sind daher handzahm.
Die Affen sind wunderbar für so kleine Experimente, weil die vollkommen an Menschen gewöhnt sind. Also man kann sich wirklich vor die setzen auf den Boden und kann da irgendwas aufbauen und denen was zeigen. Und dann kann man deren Verhalten filmen und hinterher auswerten.
Professor Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Im Park von Rocamadour hat sie ihre Doktorarbeit verfasst und dorthin lotst sie auch regelmäßig ihre Studentinnen und Studenten, die einen Masterabschluss im Fachgebiet Verhaltensforschung anstreben. Erste Gehversuche als Tierbeobachter finden dort statt. Dank der regelmäßigen Besuche aus Deutschland ist inzwischen recht genau bekannt, welcher Berberaffe mit welchem anderen und wie eng verwandt ist. Da könnte der wissenschaftliche Nachwuchs dann zum Beispiel herausfinden, ob eng verwandte Affen freundlicher miteinander umgehen als bloß weitläufig Verwandte.
Man kann aber in so einem Park auch bestimmte Fragen nicht stellen. Also es wäre zum Beispiel völlig albern, zu sagen, ja, womit verbringen die ihren Tag? Weil die natürlich sehr viel Zeit damit verbringen, irgendwie Popcorn entgegenzunehmen oder zur Fütterung zu erscheinen rechtzeitig. Ja. Wir können uns auch das Paarungsverhalten, also gewissermaßen die Funktionen von bestimmten Verhalten wenig angucken, weil die Tiere geburtenkontrolliert sind, sonst würden die sich ja wie die Kaninchen vermehren. Ja. Aber damit fallen natürlich viele Fragen raus. Die kann man eigentlich vernünftig dann nur im Freiland stellen.
Aber auch die in einem Großgehege gehaltenen Berberaffen haben den Wissensschatz der Verhaltensforscher vergrößert. Damit die Studierenden die einzelnen Tiere rasch voneinander unterscheiden können, gibt es Fotobücher mit Abbildungen der Tiere. Zur Nutzung durch die Tierbeobachter wohlgemerkt.
Und dann haben die gesagt, der Affe hat mir das Fotobuch geklaut und hat sich das angeguckt. Können die sich eigentlich erkennen? Und dann haben wir gesagt, ja, probiert das doch mal aus. Dann haben die also Fotos gemacht von Gruppenmitgliedern und von Mitgliedern einer anderen Gruppe. Da sind also drei Gruppen in dem Park in Frankreich. Und haben dann diese Fotos gezeigt, den Affen, und haben aufgenommen, wie lange sich die angucken.
Besonders intensiv betrachteten die zweijährigen Berberaffen die Bilderbücher.
Die waren sehr interessiert. Und zum Teil aber haben sie auch versucht, die Bilder anzufassen, oder einer hat ein Bild gegrüßt. Ja, da haben wir ein ganz wunderbares Video, wo der so schnattern vor diesem Bild sitzt. Sie klappern dann so mit den Lippen und schmatzen. Und dann saß er also vor diesem Bild und hat das angeschnattert. Ja, und manche machen auch Angstgrinsen. Also gerade die Jüngeren, die reagieren da sehr stark drauf. Es ist einfach ein starker Reiz, so ein Gesicht.
Und wie lange muss ein Mensch gucken, bis er den einen Affen vom anderen unterscheiden kann?
Das kommt sehr stark auf die Art an. Also die Berberaffen sind sehr dankbar, die haben sehr unterschiedliche Gesichter und haben so Pigmentflecken im Gesicht, und das ist großartig. Also man kann die wirklich relativ schnell auseinanderhalten. Die Jungtiere ist noch ein bisschen schwieriger. Ganz furchtbar sind Paviane. Die sehen am Anfang wirklich eigentlich alle ziemlich gleich aus. Ich habe das mal probiert, ich habe ja 1,5 Jahre in Botswana gearbeitet und hatte da eine Gruppe von 84 Pavianen, die ich auswendig lernen musste. Und bei den 12 Männchen ging das irgendwie noch. Die hatte ich, sagen wir mal, nach einer Woche oder so. Die Weibchen, das hat dann schon ziemlich lange gedauert. Bei den Jungtieren, also bin ich schier verzweifelt, weil ich immer gedacht habe, die sehen doch genau gleich aus, alle. Und mein Feldassistent Mukupi, der kannte die so gut, der hat die gewissermaßen am Hinterbein erkannt. Der hat immer gesagt, doch, guck mal, der eine ist ein bisschen heller. Aber ich sagte, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass der heller ist. Ja. Aber am Ende fand ich auch, dass er heller ist. Also es geht dann schon, aber man braucht einfach dann viel Zeit.
Klar ist also, dass die Berberaffen ein unbekanntes Affengesicht von einem ihnen bekannten Gesicht unterscheiden können. Auch wenn das Gesicht nur auf einem Foto vor ihnen liegt. In dieser Beziehung gleichen sie uns Menschen. Was die Affen von diesen Fotos halten, das ist allerdings völlig unklar. Julia Fischer.
Ich würde dazu neigen zu sagen, dass sie wahrscheinlich nicht verstehen, dass es nur ein Bild ist. Aber sie wissen natürlich auch, dass es kein Affe ist. Ja, also ich glaube, sie denken so, was das jetzt eigentlich ist, darüber denken sie weniger nach. Aber trotzdem unterscheiden sie anscheinend bekannt und unbekannt. Ja, und gucken eben länger, wenn es unbekannt ist.
Ein Bewusstsein über den eigenen Körper, über ein Selbst, das ist in jedem Fall ein großer Vorteil. Und ich denke, das haben viele Tiere. Die kritische Frage ist nun, ist das kognitive System so flexibel, dass man das mit etwas in Verbindung bringen kann, was einem quasi gegenübersteht?
Professor Helmut Prior, er lehrt Psychologie an der Universität in Frankfurt am Main. Helmut Prior hat noch eine weitergehende Frage untersucht. Erkennt ein Tier sich selbst im Spiegel?
Ein Grund, der häufig genannt wird, warum sich das bei verschiedenen Tieren entwickelt, ist, dass das Tiere sind, die aufgrund ihres sozialen Lebens viel davon profitieren, wenn sie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme haben. Das heißt, sich vorstellen zu können, dass dort, wo der andere gerade ist, man selber ist und quasi die Welt durch seine Augen sehen.
Zumindest von den Schimpansen heißt es, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Helmut Prior warnt hier allerdings vor allzu raschen Verallgemeinerungen.
Ein wichtiger Punkt, der im Hinblick auf das Sich-Erkennen im Spiegel bei den Schimpansen häufig übersehen wird, ist, dass die Mehrheit der Schimpansen das nicht macht. Das heißt, es ist ein gewisser Teil der Schimpansen, so 20-40%, während es beim Menschen im Grunde alle sind.
Und anders als beim erwachsenen Menschen funktioniert die Eigenwahrnehmung im Spiegel bei den Schimpansen nicht auf Anhieb.
Spiegelerfahrung ist bei Schimpansen ohnehin Voraussetzung. Wenn man die zum ersten Mal vor einen Spiegel bringt, dann zeigt im Grunde jeder Schimpanse Verhalten, was gegen einen Artgenossen gerichtet ist. Aber offenbar entwickelt sich hier in der Evolution gerade ein System, das beim Schimpansen schon ein bisschen entwickelt ist, sodass es beim Teil der Individuen reicht. Und bei einem anderen Teil ist es noch nicht so weit entwickelt. Ein Schimpansengehirn ist ungefähr ein Drittel von einem Menschengehirn.
Es gibt bislang nur wenige Tierarten, die den sogenannten Spiegeltest bestanden haben. Glaubwürdige Berichte gibt es von allen drei großen Menschenaffen. Aber auch von einigen Elefanten und Delfinen heißt es, dass sie sich im Spiegel selbst wiedererkannt haben. Professor Helmut Prior hat dieses Verhalten auch bei Elstern nachgewiesen.
Bei Vögeln ist es überraschend gewesen, vor allem auch, weil Vögel ein sehr viel kleineres Gehirn haben. Und man hat ja sehr, sehr lange, das dauert bis heute im Grunde an, Intelligenz stark an der Hirngröße festgemacht. Wenn man diesen anderen Ansatz wählt, dass man schaut, was brauchen die Vögel eigentlich, dann sieht das Bild anders aus, weil gerade von den Rabenvögeln weiß man, dass verschiedene Arten hier sehr stark soziale Konkurrenz zeigen, sich gegenseitig täuschen, sich merken können, wer von den Kollegen wo was versteckt hat und dieses Wissen auch nutzen. Und dann sieht der Erwartungshorizont plötzlich anders aus.
Sich selbst im Spiegel zu erkennen, das halten manche Forscher für eine wichtige Voraussetzung, um einem Tier eine Art Selbstbewusstsein zuzuschreiben. Ob das wirklich miteinander zusammenhängt, ist allerdings umstritten.
Bei den Elstern haben wir mit gewissen Anpassungen für die Art ein klassisches Experiment von Gordon Gallup gemacht. Das sieht so aus, dass nach einer gewissen Gewöhnung an einen Spiegel die Tiere eine nicht direkt sichtbare Markierung erhalten. Wir haben da so kleine bunte Papierklebepunkte genommen und dann schaut man sich an, wir haben das anhand von Videos ausgewertet, ob anschließend deutlich mehr auf die entsprechende Körperregion gerichtetes Verhalten auftritt.
Was so einfach klingt, ist in der Praxis keineswegs so einfach. Die Vorbereitung kann Wochen dauern. Die Tiere müssen sich an einen Spiegel im Käfig erst gewöhnen. Die Klebepunkte müssen unbemerkt am Federkleid angebracht werden. Die Testtiere müssen also handzahm sein. Und das wiederum sind sie in der Regel nur dann, wenn sie vom Testleiter schon als Nestlinge versorgt und von ihm aufgezogen wurden.
Wir haben das auf den Kopf geklebt, knapp unterhalb des Schnabels. Da können die nicht direkt hinschauen, aber im Spiegel können sie das sehen. Die Reaktion war, dass mit einem Spiegel, wir hatten Kontrollen ohne Spiegel oder auch mit einem unsichtbaren schwarzen Fleck, wenn der Fleck bunt war, dann waren plötzlich Versuche da seitens der Tiere mit den Füßen oder auch mit dem Schnabel diese Stelle zu erreichen, die nicht selten auch zu einer erfolgreichen Entfernung dieses kleinen Papierfleckchens geführt haben.
Mit anderen Worten, die Elstern haben im Spiegel bemerkt, dass es ihr eigener Körper ist, der mit einem Klebepunkt verunstaltet wurde. Ein Fremdkörper, der weggeputzt werden muss. Wie aber kam Helmut Prior überhaupt auf den Gedanken, solche Experimente mit Elstern zu machen?
Wir sind nicht hier von 0 auf 100 gegangen mit dem Spiegeltest, sondern wir haben Schritt für Schritt gesehen, was leisten diese Tiere, wie verhalten die sich, wenn sie einen Spiegel in der Nähe haben. Das heißt, können sie mit Hilfe des Spiegels Objekte richtig lokalisieren? Und ein natürlich wichtiger Teil war dann, können sie sich vor dem Spiegel erkennen?
Helmut Prior hat in einem seiner vielen Experimente mit Elstern übrigens noch etwas herausgefunden. Diese Vögel verstehen es, wenn sie per Spiegel um eine Ecke herumblicken können, und wenn sie dort einen Leckerbissen entdecken, dass sie dann um diese Ecke herumlaufen müssen und nicht etwa gegen den Spiegel. Verhaltensforschung heute. Wir stellten Ihnen einige Beispiele dafür vor, welche Fragen heute in diesem Grenzgebiet von Biologie und Psychologie bearbeitet werden. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Guten Tag.